ARD Sounds.
Jetzt gilt es, das Vereinbarte zielstrebig umzusetzen. Die Straße von Hormuz muss dauerhaft und uneingeschränkt geöffnet werden. Die Vereinbarung muss auch im Libanon halten. Wie wichtig das ist, haben wir ja auch gestern wieder gesehen.
Eine große Hoffnung, aber viele offene Fragen. Bundeskanzler Merz vor ein paar Minuten vor dem G7-Treffen. Der weiße Elefant im Raum natürlich Trumps angekündigter Iran-Deal. Dazu kamen heute viele Reaktionen.
Die fassen wir zusammen. Und während wir die Folge gemacht haben, ist die Air Force One im Anflug über Frankreich gewesen. Trump, Merz, Macron, Starmer, Meloni. Alle beim G7-Gipfel in Evian. Und da geht es auch um die Frage, wie eng der Westen überhaupt noch zusammenarbeitet.
Ja, und beim Stichwort der Westen, dazu passt dann auch zu dieser heutigen Machtfrage, die EU startet Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau. Russland kommentiert das mit heftigen Luftangriffen auf Kiew.
Ja, und sie wollen doch nur spielen, oder ist es doch mehr als Fußball? Der Iran startet nächste Nacht in die Weltmeisterschaft und Los Angeles ist im Ausnahmezustand. Hallo, ich bin Thomas Kuhlmann aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 15. Juni um 16 Uhr. Ja, und wir alle sind heute aufgewacht mit dem Nachrichtenaufmacher. Trump verkündet, das Abkommen mit dem Iran sei fertig. Der Krieg ist also zu Ende, die Straße von Hormuz bald wieder offen. Das haben wir ja nun mit Verlaub so oder so ähnlich schon häufiger gehört. Was ist denn jetzt an diesem Durchbruch anders als sonst?
Ja, berechtigte Frage. Neulich hat jemand mal Trumps Post zum Iran-Krieg durchgeguckt und ein bisschen gezählt. Und da gab es wohl über 30, in denen es darum ging.
Ja, sogar um genau zu sein, 39. Die Kollegen von CNN haben sich die Mühe gemacht. 39 Ankündigungen waren es bis jetzt, dass es was ist mit dem Iran und den USA.
Danke für die Korrektur. Also 39 Mal ging es in den Post darum, dass eine Einigung ganz dicht bevorstehe, zum Greifen nah sei. Ja, was ist jetzt anders? Erstens, vor Trump gab es gestern Abend, am späten Abend schon eine entsprechende Mitteilung aus Pakistan, das er vermittelt hatte. Und auch die iranischen Staatsmedien, die haben das dann relativ schnell bestätigt. Weiteres Indiz, dass es diesmal wirklich klappen könnte. Von überall kamen Reaktionen aus der Politik, Wirtschaft, Börsen und dazu kommen wir ja später noch. Trump ist ja jetzt ein paar Tage in Europa, G7, Genf und so weiter und kann so erstens einen Erfolg sozusagen mitbringen und zweitens den Europäern auch schon konkret sagen, was er jetzt von ihnen erwartet. Stichwort Straße von Hormuz.
Ja, und damit meinst du natürlich die Marineschutzmission. Mhm. Denn das ist ja jetzt eine Frage, die sich auch für die Bundesregierung stellt. Der Kanzler und der Außenminister, die haben Schiffe zur Sicherung der Straße von Hormuz zugesagt. Wenn der Krieg mit den USA und Israel offiziell beendet ist, das wäre ja jetzt der Fall.
Genau, wenn es denn wirklich so kommt. Ne? Genau richtig. Frankreich, Großbritannien, andere Staaten haben das auch zugesagt. Alle haben natürlich sehr großes Interesse daran, dass da wieder Tanker und Containerschiffe durchfahren können ohne Probleme. Da liegen ja immer noch Dutzende, teilweise seit Wochen. Der Iran lässt sie nicht durch. Wichtige Frage, deswegen haben sich die EU-Außenminister dazu heute getroffen und Andreas Meyer-Feist berichtet.
Vieles ist noch ungeklärt. Zum Beispiel unter welchen Bedingungen Handelsschiffe und Tanker durch die Straße von Hormuz kommen. Wird sie weiter vom Iran kontrolliert? Müssen alle, die durch wollen, Zölle und Gebühren zahlen oder nicht? Bundesaußenminister Johann Wadephul warnte deshalb vor Euphorie und forderte, die Straße von Hormuz müsse frei befahrbar sein. Die EU prüft jetzt, inwieweit sie sich in die weiteren Verhandlungen einbringen kann, vor allem um diesen offenen Punkt zu klären, der wichtig ist für die wirtschaftliche Zukunft Europas.
Also viele Fragen, wenig Klarheit auf politischer Ebene und eine, ja, wie nennt man das jetzt am besten? Vielleicht volatile Nachrichtenlage.
Ja, nervig im Nachrichtenzentrum, sage ich dir mal mit ein bisschen Nabelschau. Augen auf bei der Berufswahl. Aber wie gesagt, typische Situation an so einem Tag. Trump verkündet, die Schiffe der Welt könnten wieder durch, die Straße von Hormuz sei wieder frei. Gleichzeitig behauptet der Iran, wir haben da eine Klausel in das Abkommen verhandelt, dass wir ab jetzt Gebühren, also eine Art Maut, kassieren dürfen von den Schiffen. Das würde natürlich die Gesamtlage schon wieder komplett verändern. Also alles schwer zu verifizieren und deswegen widersprechen sich auch manche Nachrichten.
Ja, eine beliebte Frage in solchen Situationen, in jeder Nachrichtenredaktion vermutlich, was bedeutet jetzt dieser mögliche Iran-Deal für mich? Also tanken, heizen, Lebensmittel, dass alles teurer wurde, das hatte ja ganz direkt mit der Blockade der Straße von Hormus zu tun.
Genau, haben wir mehrfach erklärt hier die Zusammenhänge, Lieferketten, Öl, Gas und so weiter. Wir haben heute in der Redaktion natürlich auch drauf geguckt und mit wir meine ich in dem Fall die Kollegin Johanna Honsberg.
Einmal könnte der Handel mit Rohöl, Flüssiggas und Dünger einfacher werden. Und dadurch könnten Treibstoffe laut IFO-Institut billiger werden. Die deutsche Schifffahrt ist auch vorsichtig optimistisch. Gerade sitzen viele Schiffe im Persischen Golf fest oder müssen Umwege fahren. Und Stichwort Tankstellen, der ADAC zweifelt dran, dass Sprit deutlich billiger wird. Es ist generell vieles noch total unklar. Die USA und Iran haben das Abkommen noch gar nicht unterschrieben. Das könnte am Freitag passieren. Und wenn, dann wäre es auch kein finales Friedensabkommen, sondern nur ein Start für weitere Verhandlungen.
Und da bin ich jetzt nicht wirklich überrascht, dass das Benzin nur sehr langsam billiger werden
wird. Du Fuchs, ja. Wenn überhaupt, ne? Denn es hängen ja, wie gesagt, wirklich viele Player mit drin in diesem möglichen Iran-Deal. Heute Mittag hat Israel verkündet, dass es den Südlibanon dauerhaft besetzen will. Also neben Gaza und dem Westjordanland jetzt eben auch den Südlibanon. Dort sitzt die mit Iran verbündete Hisbollah-Miliz. Gibt es ja schon Kämpfe mit der israelischen Armee, trotz mehrerer Waffenstillstandsabkommen. Zehntausende Menschen wurden vertrieben durch Israels Armee. Und ja, auch das ein Unsicherheitsfaktor.
Dann sind die Golfstaaten ebenfalls direkt betroffen von einem Abkommen. Der Iran, der hat sie schließlich immer wieder beschossen.
Genau. In Kairo sitzt Nina Amin für uns. Und sie hat versucht, die ganzen Reaktionen und Interessen in der Region mal zu sortieren.
Vorsichtiger Optimismus am Golf. Unsicherheit im Libanon. Saudi-Arabien begrüßt das angekündigte Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran. Aus dem Außenministerium in Riad heißt es, ein dauerhafter Frieden müsse die Sicherheitsinteressen in der Region berücksichtigen. In den vergangenen Monaten hatte der Iran immer wieder die mit den USA verbündeten arabischen Golfstaaten angegriffen. Katar, Mitverhandler des Rahmenabkommens, hebt die freie Schifffahrt durch die Straße von Hormus hervor. Dieser Punkt sei wichtig mit Blick auf regionales und internationales Wirtschaftswachstum, schreibt das katarische Außenministerium. Im Libanon wächst die Hoffnung auf ein Ende des Krieges. Ein Krieg, bei dem nach offiziellen Angaben mehr als 3.700 Menschen getötet wurden. Der libanesische Präsident Aoun sagt, er schätze sehr, dass die Sicherheit seines Landes im Rahmenabkommen berücksichtigt wird. Noch ist nicht klar, was genau zum Libanon drinsteht. Der Iran hatte zuvor immer betont, ein Deal mit den USA gehe nur mit einem Waffenstillstand im Libanon einher. Aber dort bombardiert Israels Militär weiter den Süden des Landes. Nach eigenen Angaben im Kampf gegen die pro-iranische Hisbollah. Die Miliz hat in den vergangenen Wochen immer wieder den Norden Israels beschossen.
So, dann kommen wir jetzt vom Golf an den Genfer See in den französischen Alpen. Die Air Force One, wir haben am Anfang darüber gesprochen, die ist im Anflug darauf. Trump, der kommt zum G7-Gipfel und will dann, am Freitag, sagt er, das angesprochene Iran-Abkommen in Genf unterzeichnen.
Kleines News-Update spontan. Er sitzt jetzt im Helikopter. Die Air Force One ist gelandet, er ist umgestiegen und im Anflug. Ja, genau. Und auch da geht es aller Voraussicht nach viel um diesen Iran-Deal. Wir hatten es eben schon am Anfang dieser Folge mit den EU-Außenministern, die darüber ja schon beraten, über die Frage, was Europa bei einer Marinemission leisten soll und kann und will. Und dann ist ja halt noch die große Frage auch nach der Wirtschaft, der Zusammenarbeit des Westens und was der Gastgeber Frankreich sich erhofft. Das hat Präsident Macron heute in einem Fernsehinterview gesagt. Julia Borutta aus Paris.
Vor Beginn des G7-Gipfels hat sich Frankreichs Präsident Macron vorsichtig optimistisch gezeigt, dass die Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran zu einem dauerhaften Frieden werden kann. Man müsse daran glauben, sagte er in einem Exklusivinterview im französischen Sender TFA. Gemeinsam mit Großbritannien werde Frankreich die Mission verfolgen, die Meerenge von Hormus militärisch abzusichern. Unsicher scheint nach wie vor die Frage, ob Iran weiterhin eine Maut für die Passage durch die Meerenge erheben darf oder wird. Das wäre natürlich überhaupt nicht, was wir wollen, denn das wäre ein Präzedenzfall. Es gibt ja auch noch andere Meerengen und wenn man jedes Mal eine Maut erhebt, würde das die Preise für alle in der Welt in die Höhe treiben. Macron verwies auf die für morgen anberaumte Sitzung mit Vertretern Ägyptens, Katars und der Vereinigten Arabischen Emirate, um das Thema weiter zu vertiefen. Hoffnungsvoll zeigte sich Macron im Zusammenhang mit dem geplanten Abkommen über seltene Erden. Da gebe es Abhängigkeiten von China. Wörtlich sagte Macron:
Aujourd'hui, la Chine a beaucoup accumulé, il y a des dépendances qui existent.
Ich denke, es wird uns gelingen, ein Abkommen zu verabschieden, das die Kooperation regelt, den Zugang zu den seltenen Erden vervielfacht und Blockaden zwischen uns vermeidet. Ich denke, wir werden das schaffen. Am Abend treffen sich die G7-Mitglieder, darunter auch Kanzler Friedrich Merz, zu einem ersten Arbeitsessen in Evian.
Und der G7-Gipfel wird uns mit Sicherheit in den nächsten Ausgaben von Machtfragen noch beschäftigen.
So, Tarek, bevor wir gleich nochmal zu meinem Lieblingsthema Fußball kommen, ja, und man kann ja nicht bestreiten, dass auch der Fußball mittlerweile zu einer Machtfrage geworden ist. Zumindest versuchen manche, das so zu nutzen. Wir müssen aber unbedingt noch über Thema Ukraine sprechen.
Ja, denn die EU hat offiziell Beitrittsverhandlungen aufgenommen, nicht nur mit der Ukraine, auch mit Moldau.
Genau, das bedeutet erstmal nicht, dass beide Länder jetzt übermorgen sofort dabei sind in der EU. Die Türkei zum Beispiel ist seit über 25 Jahren Bewerberstaat. Ja, aber was jetzt angestoßen wurde mit der Ukraine und mit Moldau, ist eben der Beginn eines Prozesses und vor allem halt ein politisches Signal auch gegenüber Russland.
Ja, und das hat mit heftigen Luftangriffen auf Kiew reagiert. In der Nacht sind mehrere Menschen getötet worden und Wassili Golot hat diese Nacht erlebt.
Es war eine der mit Abstand schrecklichsten Nächte, die auch ich in meiner Zeit in der Ukraine hier erlebt habe. Insgesamt hat Russland mit 70 Raketen und 600 Drohnen, mehr als 600 Drohnen angegriffen. Etwa 60 Raketen, so sagte es der ukrainische Präsident, gingen alleine auf die Hauptstadt Kiew. Man konnte ständig heftige Explosionen auch im Zentrum hören und es gab eben Einschläge und massive Zerstörung, die auch das Stadtbild getroffen hat und eben das Höhlenkloster, das mittelalterliche Höhlenkloster, die Kiewer Lavra, die einer der wichtigsten Orte für die Orthodoxie, für die christliche Orthodoxie ist. Und insofern ist die Wut hier extrem groß auf den Aggressor Russland, auf diese Zerstörungsgewalt, auf die Rücksichtslosigkeit.
Ja, er hat noch mehr erzählt. Also mindestens 11 Tote, das ist, sind die neuesten offiziellen Angaben aus Kiew. Frankreichs Außenminister Barrot hat diese Angriffe verurteilt und außerdem hat er sich empört gezeigt über den Angriff auf das Kiewer Höhlenkloster. Und er meinte, das sei im Prinzip wie die Bombardierung von Notre Dame in Paris.
Dann machen wir hier jetzt einen Schnitt. Wobei, so weit weg ist es gar nicht, denn ich sage jetzt nur Fußball, WM, Politik.
Ja, schlimm, das in einem Atemzug zu hören, ja wirklich, aber so ist es ja nun mal leider. Der Iran spielt in der Nacht zum ersten Mal bei dieser Weltmeisterschaft, sportlich qualifiziert, politisch, ich sag mal, nicht gewollt von der Trump-Regierung. Um 3 Uhr in der Nacht ist Anstoß und das Team spielt in Los Angeles gegen Neuseeland. Politik und Fußball, Antje Sieb berichtet.
Die Spiele des Iran in der Stadt werde man besonders im Auge haben, sagte Los Angeles County Sheriff Robert Luna bereits vorab bei einer Pressekonferenz.
But Iran does bring a different dynamic because of the current world events.
Iran bringt wegen der Weltlage eine besondere Dynamik mit sich. Wir werden mehr Personal vor Ort haben und planen für alle Eventualitäten, damit wir bei diesen Spielen auf alles vorbereitet sind.
In and around those stadiums or any of the fan zones related to the games with Iran.
Erste Proteste hat es auch schon an den Tagen davor gegeben.
FIFA must choose. Stand with athletes or stand with those who...
In Kalifornien leben Hunderttausende Exil-Iraner, mehr als irgendwo sonst außerhalb des Iran. Sie sehen das Spiel der iranischen Mannschaft mit gemischten Gefühlen. Arsalan sitzt vor einem persischen Restaurant in dem Teil von Los Angeles, der sogar den Spitznamen Teherangeles trägt. Dass die WM so politisch sei, finde er traurig.
You know, something sad about these games, the political part of it.
Er möchte die ehemalige iranische Flagge mit Löwe und Sonne mit ins Stadion nehmen dürfen. Die Flagge gilt als Symbol von Oppositionellen. Die FIFA wolle solche Fahnen nicht dulden, schreibt die New York Times.
The fact that they doesn't allow the free Iranian in America to express their opinion is unheard of.
Dass man als freier Iraner in den USA seine Meinung nicht äußern dürfe, sei unerhört. Eine kalifornische Organisation hat deshalb auch schon gegen die FIFA geklagt. Als begeisterter Fußballfan will Arsalan das Spiel trotzdem gucken, zu Hause im Fernsehen. Javid Hakakian sitzt ihm gegenüber und widerspricht. Er hat ein Ticket fürs Stadion. Weil er jahrzehntelang in Hamburg gelebt hat, spricht er Deutsch.
Obwohl ich mit Regierung total dagegen bin. Das hat nichts mit Politik zu tun. Das ist ein Spiel.
Die WM habe das Zeug dazu, Nationen zu verbinden, hofft er. Nasir Sharif sieht das anders. Der Widerstand gegen die Regierung im Iran sei wichtiger als Fußball. Er ist in der kalifornischen Gesellschaft für Demokratie im Iran aktiv und sagt, die FIFA müsse den Iran rauswerfen. Das habe man bei Südafrika zu Apartheid-Zeiten schließlich auch getan.
We ask FIFA to, if they believe in their own principles, they need to give a red card to Iran's Football Federation for atrocity.
Auch Fußballer und andere Sportler seien im Iran hingerichtet oder festgenommen worden wegen ihrer Überzeugung. Daher müsse man sich engagieren.
Many athletes right now they're waiting for executions. And it's not right. We need to speak out.
Für den Fall von Protesten im Stadion hat die iranische Fußballföderation einen Spielabbruch angedroht. Die Mannschaft des Iran wollte ursprünglich in Tucson, Arizona wohnen und trainieren. Aber nicht alle Mitglieder des Begleitteams haben Visa für die USA bekommen. Am Ende verlegte der Iran sein Quartier kurzfristig ins mexikanische Tijuana, gleich an der Grenze zu Kalifornien. Am Sonntag sind Spieler und Betreuer bereits nach Los Angeles geflogen.
Tja, am Ende ist es immer noch Fußball.
Richtig, und morgen hoffentlich auch noch. Für heute war es das aber mit Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war heute Thomas Kuhlmann aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Hören.